Ein in der Nähe von Meißen achtlos abgestelltes Auto stellt die Ermittler der Volkspolizei vor einige Rätsel.
Nichts ist so unglaublich wie das wahre Leben. Hier ist Sachsens spannendster Podcast mit echten Kriminalfällen aus unserer Region. Nach Recherchen von True Crime Autor Henna Kotte. Aufgeschrieben und erzählt von Maximilian Reg. Hier ist Tod in Sachsen. Der Mordcast. Achtung, nicht geeignet für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Heute Mord im Moskwitsch.
Neusörnewitz, Ortsteil von Coswig, zwischen Meißen und Dresden. Eine ruhige, kleine Wohnsiedlung, Mitte der 70er. True-Crime-Autor Henna Kotte war mit uns in Coswig.
Heute stehen wir in Neusörnewitz auf der Hanfgrundstraße Nummer 6. Und hier gegenüber dem Haus stand am 3. Oktober 1976 ein leeres Taxi. Und mit diesem Taxi nimmt der heutige Fall seinen Anfang.
Das Fahrzeug ist nicht ordnungsgemäß geparkt. Es steht schräg vor der Grundstückseinfahrt Haus Nummer 6. Die Anwohner wundern sich. Eine Nachbarin hat beobachtet, dass das Fahrzeug schon seit den frühen Morgenstunden hier steht. Der Bewohner der Hanfgrundstraße 6 holt einen Bekannten, der in der Nähe wohnt und für die Volkspolizei arbeitet. Gemeinsam untersuchen sie den Wagen.
Offensichtlich ist das Taxi verlassen worden. Die Türen waren nicht abgeschlossen. Man kam also einfach in das Innere des Autos. Es zeigen sich auf den Polstersitzen mehrere Blutspuren. Vor allen Dingen auf der Seite des Beifahrers ist eine Unmenge von Blut in das Polster eingesickert. Und die Blutspuren sind relativ frisch.
Das Volkspolizeikreisamt Meißen schickt sofort seine Ermittler. Angesichts der Spuren gehen sie von einem Verbrechen aus und sperren die Straße ab.
Das Taxi gehört zum Taxibetrieb in Dresden. Man öffnet den Kofferraum des Moskwitschs und findet eine Umhängetasche. Und in der Umhängetasche befindet sich ein Portemonnaie mit über 100 Mark der DDR und ein Versicherungsausweis auf den Namen Matthias Petzold. Und das ist der Fahrer vom VEB Taxi Dresden. Allerdings fehlt von Matthias Petzold jede Spur.
Zu Anfang kann sich niemand einen Reim auf die Situation machen. Die Geldtasche im Kofferraum spricht zunächst gegen einen Raubüberfall.
Die Polizei hat jetzt die undankbare Aufgabe, der Frau die Nachricht zu überbringen, dass ihr Mann verschwunden ist. Die Ehefrau von Matthias Petzold gibt den Hinweis, dass ihr Gatte jeden Abend ein Portemonnaie mit Wechselgeld bestückte, das er mit auf seine Taxifahrten nahm. Von diesem Portemonnaie findet sich keine Spur.
Petzold hatte am fraglichen Abend also zwei Geldbeutel bei sich. Ein privates Portemonnaie, das er im Kofferraum aufbewahrte, und ein zweites mit Wechselgeld, um seine Fahrgäste abzukassieren.
Die Polizei versucht, die Fahrten des letzten Abends zu rekonstruieren und man kann die letzten Fahrgäste als Zeugen finden. Nur der allerletzte bleibt verschwunden. Matthias Petzold hatte eine letzte Fahrt in die Dresdner Neustadt und die Polizei nimmt an, dass er sich zum nahegelegenen Taxistand am Neustädter Bahnhof begab.
Hier könnte der unbekannte letzte Fahrgast zugestiegen sein. Auch danach wurde der Moskwitsch noch gesichtet. Ein Zeuge erinnert sich, das Fahrzeug in Meißen gesehen zu haben.
Einer kann sich sogar genau daran erinnern, dass das Kennzeichen mit YE und einer 9 begann. Und tatsächlich trägt Manfred Petzolds Taxi die Nummer YE93-88. Und ein anderer Zeuge hat das Taxi in der Innenstadt von Meißen gesehen, am Neumarkt, der andere an der Brücke über die Elbe. Und am anderen Elbufer von Meißen, praktisch gegenüber ein Stückchen flussaufwärts, befindet sich Neusörnewitz, wo das Taxi von Matthias Petzold gefunden worden ist. Das Taxi wird kriminaltechnisch aufs Genaueste untersucht. Man stellt die Blutgruppe fest und man findet Faserspuren auf den Sitzen, wie auch eine Unmenge von Fingerabdrücken.
Eine Vielzahl von Fingerabdrücken ist für ein Taxi nicht ungewöhnlich. Doch die Faserspuren auf den Sitzen weisen Besonderheiten auf. Es handelt sich um blaue Kunstfasern, eigentlich Massenware. Unter dem Mikroskop zeigt sich aber, dass die Polyesterfasern durch Hitzeeinwirkung teilweise verschmolzen sind, was ihnen eine individuelle, wiedererkennbare Form verleiht.
Die Polizei versucht, einen möglichen Tathergang zu rekonstruieren. Die vielen Blutspuren auf der Beifahrersitzseite deuten darauf hin, dass eventuell der Beifahrer oder der Fahrer des Taxis zur Seite gekippt ist und dort diese Unmenge an Blut verloren hat.
Die Beamten machen auch Fahrversuche mit einem baugleichen Moskwitsch. Ein Ermittler legt sich auf den Beifahrersitz und spielt den Bewusstlosen, der andere fährt. Sie testen unterschiedliche Geschwindigkeiten und Kurvenfahrten, um herauszufinden, wie sich ein lebloser Körper unter diesen Bedingungen verhält. Das Ergebnis? Es ist ohne weiteres möglich, mit einer Leiche auf dem Beifahrersitz zu fahren. Von außen kann eine liegende Person außerdem nicht gesehen werden.
Es melden sich zwei weitere Zeugen aus einem Stadtteil von Meißen-Zaschendorf. Zwei Melker, die früh gegen 3:45 zum Melken in den Stall fuhren. Sie hatten in jener Nacht einen jungen Mann bemerkt, also noch keine 30 Jahre, beschreiben sie ihn. Auffällig schlank, der bei ihrem Näherkommen unvermittelt hinter ein Gebüsch gesprungen ist. Sie teilen am 9. Oktober der Polizei ihre Beobachtungen mit.
Doch der Taxifahrer Petzold bleibt verschwunden, bis ein Zufall der Polizei zu Hilfe kommt.
Am 22. Oktober, also knapp 3 Wochen später, spielen 3 Jugendliche in einer Müllhalde in Bockwen. Das habe ich selber früher auch gemacht, als bei uns das vor der Haustür war. Solche wilden Müllkippen, da findet man immer, was andere Leute weggeschmissen haben und kann vielleicht noch etwas draus bauen oder für die Modelleisenbahn benutzen. Ein 12-, 14- und 17-Jähriger gehen in die illegale Müllgrube und sie entdecken unter diesem ganzen Müll einen Schuh. Und als sie diesen Schuh näher betrachten, ist darin noch ein Fuß.
Die Jugendlichen verständigen einen Erwachsenen, der ruft die Polizei. Die Volkspolizisten rücken an und legen die bereits verwesende Leiche frei, sagt Henner Kotte.
Man war sich schnell sicher, dass der gefundene Tote Matthias Petzold ist, denn die Frau hatte seine Kleidung sehr genau beschrieben. Die fand sich an der Leiche wieder.
Der Tote trägt auch einen Ehering mit dem eingravierten Namen der Ehefrau und dem Hochzeitsdatum. Der Zahnstatus der Leiche räumt schließlich letzte Zweifel aus. Der Tote ist der verschwundene 37-jährige Taxifahrer. Er hinterlässt seine Ehefrau und einen 10-jährigen Sohn. Der Leichnam des Familienvaters wird daraufhin gerichtsmedizinisch untersucht.
Man geht zunächst von einem Messer als Tatwaffe aus. Allerdings findet sich im Kopf des Toten sowas wie ein Projektil, aber dieser Metallgegenstand entspricht keinen gängigen Munitionstypen, also weder in Kaliber noch Form. Das stellt die Kriminalisten vor ein Rätsel.
Die Ermittler fragen sich, wer ist zu so einer brutalen Tat fähig? Wieso hat der Täter sein Opfer ausgerechnet auf dieser Müllkippe abgelegt? Ist er ein Anwohner und verfügt über Ortskenntnisse? Die Intuition der Kriminalisten ruft ihnen einen nicht lange zurückliegenden Fall in Erinnerung. Rückblende. Anfang Juli 1975 wird am Rande von Meißen in einer alten Schmiede ein Polterabend gefeiert. Es geht hoch her. Der Alkohol fließt in Strömen. 2 Männer geraten, offenbar unter Alkoholeinfluss, in Streit und prügeln sich. Bis auf die kleine Auseinandersetzung gibt es keine besonderen Vorkommnisse. Doch das ändert sich, als gegen 1.30 Uhr verzweifelte Schreie die Stille der Nacht zerreißen.
Mitten in der Nacht läuft auf der Straße, nicht weit von einer Bushaltestelle entfernt, ein brennender Mann und ruft um Hilfe. Das war am 4. Juli 1975. Der Mann wird sofort ins Krankenhaus, in die Medizinische Akademie zu Dresden gefahren. Er kann auch noch schwer verletzt Aussagen machen. Es ist der junge Porzellanmaler Jürgen Heinrich. Angaben zum genauen Tatablauf kann er nicht tun. Er weiß auch nicht, wie es dazu gekommen ist. Er sagt, er wollte nach Hause. Allerdings fuhren zu diesem späten Zeitpunkt keine Überlandbusse mehr und er hat sich ins Wartehäuschen an der Bushaltestelle gelegt. Und dann sei er aufgewacht, weil er unsagbare Schmerzen hatte und fand sich brennend.
Noch in der Nacht beginnen die Ermittlungen. Es ist ausgeschlossen, dass sich der Porzellanmaler versehentlich selbst angezündet hat. Am Tatort wird Brandbeschleuniger gefunden. Der 22-jährige Porzellanmaler war einer der Männer, die sich auf dem Polterabend geschlagen haben. Sein Kontrahent ist schnell ermittelt.
In den Fokus der Ermittlungen gerät der junge Henry Kramer und dieser gesteht auch die Tat. Er sei gefrustet vom Polterabend in seine Laube gegangen, hätte einen Kanister mit Benzin geholt, um es denen in der Kneipe einfach einmal zu zeigen. Und auf dem Weg dorthin habe er den schlafenden Jürgen Heinrich im Wartehäuschen entdeckt und habe neben dem Schlafenden den Kanister einfach entzündet.
Der junge Mann überlebt seine schweren Brandverletzungen nicht. 9 Tage später ist er tot. Kramer sitzt in Untersuchungshaft und soll vor Gericht gestellt werden. Doch er widerruft sein Geständnis. Und jetzt haben die Strafverfolger ein Problem. Es gibt keinerlei eindeutige Beweise, um Kramer zu überführen. Obwohl die Beamten sicher sind, dass er der Täter ist, müssen sie ihn Anfang 1976 wieder laufen lassen. Doch jetzt erinnern sich die Kriminalisten an den Mann und beschließen, ihn zu überprüfen.
Sie suchen Henry Kramer zu Hause auf, der wohnt noch bei seinen Eltern und er gibt ihnen auch sofort seine Kleidung. Und die kriminaltechnischen Untersuchungen stellen fest, dass die Faserspuren einer Hose von ihm genau denen im Taxi gleichen.
Die Fasern stammen eindeutig von einer blauen Polyesterhose aus dem Besitz Kramers. Die Kunstfasern sind von Hitze verformt. Offensichtlich hat Mutter Kramer die Synthetikhose ihres Sprösslings zu heiß gebügelt und die Polyesterfasern so auf sehr individuelle Weise miteinander verschmolzen. Fest steht, Henry Kramer hat mit dieser blauen Hose im Mordtaxi gesessen.
Im November 1976 wird Henry Kramer an seiner Arbeitsstelle in Meißen verhaftet. Es kommt zu einer Hausdurchsuchung auch in der Gartenlaube des Verdächtigen, wo er so etwas wie ein kleines Labor eingerichtet hat. Henry Kramer ist Waffennah und er hat sich Munition selber gegossen.
Kramer ist dringend tatverdächtig, den Taxifahrer getötet und die Geldbörse geraubt zu haben.
Er verweigert jede Aussage. Erst als die Polizisten ihm die Details, die auch bewiesen werden können, vorhalten, gesteht er die Tat und erzählt den Ablauf der Nacht vom 2. zum 3. Oktober. Er hatte sich entschlossen, aus Meißen mit der S-Bahn in die nahegelegene Bezirkshauptstadt Dresden zu fahren, einen Einkaufsbummel zu machen und abends hat er in der Dresdner Neustadt sich in eine Kneipe gesetzt, etwas gegessen und getrunken. Und dann wollte er mit dem Zug wieder nach Meißen zurückfahren und da er gut gelaunt war, hat er gesagt, ach, weißt du, ich bin gut drauf, ich nehme heute ein Taxi. Und so stieg er auf dem Bahnhofsvorplatz in das Taxi von Matthias Petzold und ließ sich von diesem nach Meißen fahren. Und zwar nahmen sie den Weg über Dresden-Löbtau, den Kesselsdorfer Berg hoch, über Kesselsdorf-Wilsdruff, also auf der linkselbischen Seite nach Meißen.
Doch der Verdächtige weiß, die vernehmenden Beamten zu überraschen. Nach seiner Darstellung soll die Tat ein Unfall gewesen sein. Er gibt an, er habe am fraglichen Abend seine tschechische Militärpistole vom Typ Ceska in einem roten Dederon-Beutel mit sich geführt. Als er im Beutel nach seinem Geld kramte, habe sich ein Schuss gelöst und den Taxifahrer getötet.
Das sei unabsichtlich geschehen, trotzdem sei er danach in Panik geraten, habe die Leiche auf den Beifahrersitz geschoben und habe auf einer jetzt stattfindenden Irrfahrt sich überlegt, was er denn mit dem Toten machen könnte, ist im Kreis gefahren und sei wieder bei Bockwin vorbeigekommen und da sei ihm die Müllkippe eingefallen und dort habe er praktisch den toten Taxifahrer entsorgt. Danach sei er wieder ins Taxi gestiegen, sei nach Sonnewitz gefahren und dort habe er das Auto einfach stehen lassen und habe sich zunächst zu Fuß auf den Rückweg begeben.
Die Beamten trauen den Worten des Verdächtigen nicht und geben sich damit nicht so einfach zufrieden.
Jetzt möchte natürlich die Polizei den Dederon-Beutel mit dem Schussloch finden, der ja die These oder die Aussage von ihm bestätigen würde. Sie finden bei Henry Kramer Dederon-Beutel, aber keiner weist ein Schussloch auf.
Auch wenn Kramer behauptet, einen weiteren Synthetikbeutel besessen zu haben, der nun auf unerklärliche Weise verschwunden sei, Zeugen sagen, er habe nur die Beutel gehabt, die auch bei ihm gefunden worden sei. Die Schlinge zieht sich langsam zu. Letzte Klarheit bringt die Rekonstruktion des Tathergangs. Die Beamten beschaffen einen baugleichen Moskvitsch 412. Ein Kriminaler mimt das Opfer auf dem Fahrersitz. Henry Kramer sitzt auf der Rückbank und demonstriert, wie er im Dederon-Beutel auf seinem Schoß herumwühlte, als sich der Schuss angeblich unabsichtlich löste. Doch seine Version passt nicht zur Spurenlage.
Denn der Schusskanal geht von oben durch den Kopf zu dem Halswirbel. So kann es also nicht sein. Und daraufhin ändert Henry Kramer seine Aussage und sagt, er hätte den Beutel einfach hochgehalten, weil er nichts gesehen habe und die Straßenbeleuchtung hätte ihm dann dabei geholfen und dann hätte sich der Schuss gelöst. Allerdings können die Kriminalisten nachweisen, dass dort, wo er schildert, gar keine Straßenlaternen gestanden haben.
Damit ist klar, Kramer lügt. Er muss die Waffe auf Höhe des Kopfes seines Opfers gehalten und dann abgedrückt haben. Vor Gericht erwartet ihn seine gerechte Strafe, sagt True-Crime-Autor Henna Kotte.
Im Januar 1978 steht Henry Kramer am Bezirksgericht zu Dresden vor dem Richter und wird wegen Mordes, unbefugtem Waffenbesitz und Diebstahl verurteilt. Die Tat mit dem verbrannten Jürgen Heinrich kann ihm auch weiterhin nicht nachgewiesen werden. Die lebenslange Haftstrafe wird in einer Amnestie zu 15 Jahren gemindert und 1990 wird Henry Kramer auf Bewährung entlassen. Allerdings wird er später in Süddeutschland erneut straffällig.
Tod in Sachsen, der Mordcast. Der Podcast mit echten Kriminalfällen aus Sachsen. Alle Folgen jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Autor und Erzähler Maximilian Reg. Recherche True Crime Autor Henna Kotte. Tod in Sachsen. Der Mordcast ist eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.